Ihr hört All Inclusive, die inklusive Jugendredaktion der Wüstenwelle. Und auch heute befassen wir uns mit dem Coronavirus und haben dazu an unserem Studio-Telefon jetzt Dr. Carsten Köhler. Er ist Direktor des Kompetenzzentrums und Leiter der Fokusgruppe Globale Gesundheit an der Universität Tübingen, engagiert sich also schon lange mit Krankheiten. Damit hallo Carsten.
Hallo Timo, sei gegrüßt.
Schön, dass du dir heute am Samstagnachmittag hier für die Wüstenwelle Zeit genommen hast. Du kümmerst dich darum, herauszufinden in der klinischen Studie, ob der Impfstoff der Firma CureVac in Tübingen gut läuft. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich arbeite ja am Institut für Tropenmedizin und normalerweise beschäftigen wir uns mit Malaria, Tuberkulose und anderen vernachlässigten Erkrankungen. Aber in diesem Bereich haben wir über die Jahre, die wir das jetzt schon machen, Expertise aufgebaut, indem wir eben klinische Studien durchführen können von der Phase 1 bis zur Phase 4. Das sind so 4 verschiedene Phasen, in denen man eben Medikamente und Impfstoffe entwickelt. Und schon bei Ebola wurden wir von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, angefragt, ob wir uns da einbringen können mit unserer Expertise und haben den Ebola-Impfstoff mitentwickelt. Und jetzt, wo Covid dieses Jahr auf den Teller kam, wurden wir natürlich direkt auch angefragt, ob wir mithelfen können. Besonders auch, weil die Firma CureVac ja hier in Tübingen angesiedelt ist und wir schon Beziehungen zu denen hatten. Und dann haben wir gesagt, wir testen für euch den Impfstoff.
Wie war das am Anfang? War das dann aufregend für euch, weil es ja wirklich ein Thema ist, das jetzt die ganze Welt betrifft? Und man möchte natürlich schnell einen Impfstoff haben, aber man möchte natürlich auch keinen Impfstoff haben, der die Leute danach mit großen Folgen beschädigt.
Das stimmt. Da stehen wir in der besonderen Verantwortung, weil wir ja dann sozusagen die Freiwilligen aussuchen, die zum ersten Mal dann diesen Impfstoff verabreicht bekommen. Und das ist natürlich auch in unserer Verantwortung, dass denen nichts passiert. Von daher werden alle Standards eingehalten, wie wir es sonst auch machen. Besonders spannend ist es natürlich, weil es eine neue Art von Impfstoff ist, der sogenannte mRNA-Impfstoff-Plattform. Bisher gibt es noch keinen einzigen Impfstoff auf der Welt, der auf dieser Plattform beruht. Wir sind da schon mit CureVac in Verbindung wegen eben tropenmedizinischen Impfstoffen. Aber jetzt gab es die Chance, das auszuprobieren und jetzt wirklich zum Erfolg zu führen und auch zu zeigen, dass dieses System funktioniert.
Die Firma BioNTech aus Mainz möchte eine Zulassung in den USA in Kürze beantragen. Das heißt, die sind schon wesentlich weiter und dort soll der Impfstoff bald kommen. Wann wird der Impfstoff dann verfügbar sein? Und denkst du dann, dass die Zulassung auch in Deutschland recht schnell kommt, wenn eine US-Zulassung kommt?
Ja, das war eine ganz besondere Woche, wo jetzt Anfang der Woche auf einmal die Firma BioNTech, wo wir schon wussten, dass sie schon längst in der Phase 3 sind, das ist also die letzte Studienphase, bevor dann der Impfstoff zugelassen wird und man den eben dann eben auch ganz normal beim Hausarzt oder auf dem Markt eben bekommen kann, dass sie jetzt da verkündet haben, dass sie eine Wirksamkeit von 90% in ihren Studien gemessen haben. Das ist also sensationell. Wir hatten gedacht, naja, vielleicht wenn 50% oder 60% wirken könnte, das ist super, aber 90%, also wenn das wirklich stimmt, bisher haben die ja nur eine Pressemitteilung gemacht, es gab noch keine wissenschaftlichen Daten, die wir jetzt nicht zu BioNTech hören, anschauen können. Aber wenn das stimmt, ist das ein Erfolg. Aber es deckt sich auch mit dem, was wir bisher wissen, mit dem CureVac-Impfstoff, der ja auch ein mRNA-Impfstoff ist. Wir fangen die Phase 3 in ungefähr 2-3 Wochen an. Aber die Ergebnisse, die wir bisher haben, dort sehen wir auch, dass der Impfstoff sicher ist. Das ist das Wichtigste ja. Und dass der Impfstoff auch wirksam ist, in dem Sinne, dass man eben Antikörperantworten und so weiter, Immunzellen sieht, die darauf reagieren. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt die Phase 3, wo man das eben testet gegen Placebo, um zu sehen, ob dann wirklich die Menschen weniger erkranken.
Welche Phase dauert dann am längsten? Also wie lang dauern so ungefähr die Phasen? Natürlich, bei der letzten sind es ja immer mehr Probanden als bei der ersten Phase. Aber zeitlich gesehen, wie lang dauert so eine klinische Phase, wenn jetzt alles mal gut läuft und man jetzt nicht irgendeinen Vorfall hat, wo man sagen müsste, da ist doch was nicht so 100% gut gelaufen?
Also klassischerweise dauert das ja relativ lange. Also wenn man früher einen Impfstoff entwickelt, braucht man schon 10 Jahre oder noch länger. Am Anfang muss man auch den Kandidaten finden, so weiter und so fort. Das ging ja schon relativ schnell. Also wir rechnen jetzt, dass die Phase 3, da müssen wir 30.000 Freiwillige mit dem Impfstoff oder Placebo dann eben impfen, dass wir das in 3 Monaten schaffen, die zu impfen. Und dann muss man natürlich die nachverfolgen. Man möchte ja auch wissen, ob dann der Impfstoff, wie lang der Schutz ist, die Wirksamkeit. Ist die jetzt nur irgendwie 1 Monat, 1/2 Jahr, 1 Jahr oder auch länger? Und das weiß man natürlich dann erst, nachdem man die Probanden 2-mal geimpft hat und dann eben 1/2 Jahr, 1 Jahr, 10 Jahre vergangen sind, wie lange das dann sozusagen die Impfwirkung stattfindet.
Wie findet ihr die 30.000 Frauen und Männer?
ja, wir werden, das ist ja nicht nur in Tübingen, das ist in Deutschland und in den Niederlanden werden und in noch anderen europäischen Ländern werden die Freiwilligen dann gesucht und da werden wir einen Aufruf zu machen. Wir waren ja jetzt schon überwältigt, wir machen ja häufiger Impfstoffversuche und haben immer wieder Freiwillige in Tübingen, aber dieses Mal hat man schon für die Phase 1, das heißt also da, wo es zum ersten Mal, nachdem es vorher präklinisch und am Tier getestet worden ist, es dann in den Menschen geht, haben wir 200 Leute gesucht und haben 5000 Anfragen bekommen, die gerne mitmachen wollen. Also von daher denken wir, dass jetzt auch genug sind, die, wir kriegen wieder Nachfragen, die da gerne mitmachen wollen, gerade auch Ältere, weil die natürlich sich gerne möglichst schnell schützen wollen.
Also es ist ein großes Interesse. Hier in Tübingen ist es auch bei anderen Studien so, im Coronavirus, dass die Leute so ein Interesse haben, weil es ja gerade ein weltweites Problem ist, oder ist da einfach der Tübinger, die Tübingerin einfach ein engagierter Bürger, wo gerne sich einbringt für Forschungszwecke?
Ja, ich denke, dass das Zweite trifft schon zu. Einmal haben wir ja viele junge Menschen, Studierende in Tübingen, die natürlich gerne auch sowas schon mal mitmachen. Aber die Leute, die wir fragen, die sagen immer, sie machen auch deshalb mit, weil sie eben helfen wollen, dass es vorangeht. Wir arbeiten ja sonst an den sogenannten vernachlässigten Erkrankungen, wie ich schon sagte, Wurmerkrankungen und andere, die eben Menschen betreffen, die hauptsächlich Subsahara-Afrika leben, die keine Lobby haben. Und da wollen sich viele auch für einbringen, um für die auch was zu tun, um zu zeigen, sozusagen, wir setzen uns auch ein, dass es und dass euch geholfen werden kann. Ja.
Laut Medienberichten soll, wir hatten es eben schon in der Sendung besprochen, Österreich in einen weiteren zweiten harten Lockdown gehen. Aktuell haben sie ja auch einen Teil-Lockdown drüben in Österreich ab Dienstag bis zum Nikolaustag. Was schätzt du, wie lange müssen wir uns hier noch in Deutschland einschränken, bis wir wirklich zum Positiven wieder im Leben leben können? Das heißt, alles machen, was wir wollen. In Christian Drostens Podcast hieß es einmal vor einiger Zeit, ab dem Sommer 2021 wird unser Leben sich zu einem positiveren verändern als am heutigen Novembertag.
Ja, ich bin ja nun kein Prophet, das ist was schwierig vorherzusagen, aber wenn man das so einschätzen kann, also wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, wir müssen mit dem Virus jetzt lebenslang oder in Zukunft wieder leben. Der Virus würde nur weggehen, wenn wir es schaffen würden, sagen wir mal 10 Tage bis 2 Wochen auf der ganzen Welt, dass kein Mensch einen anderen sieht. So, wenn wir das hinkriegen würden, dann wäre der Virus ausgetrocknet, weil er lebt ja von den Kontakten, er muss überspringen zum nächsten. Und wenn es keinen gibt, dann wird er vom Immunsystem bekämpft und dann ist er weg. Wenn wir das aber nicht hinbekommen, wird das Virus also jetzt immer auf dieser Welt mit uns unterwegs sein. Und auch wenn die Impfung da ist, der Impfstoff, sagen wir mal, das wird jetzt zugelassen noch dieses Jahr, wenn das so klappt, wie BioNTech das möchte. Und die produzieren ja gerade auch schon Impfstoffe und dann wird angefangen, nächstes Jahr zu verteilen. Dann dauert das ja auch über ein Jahr, bis alle Menschen, die es erstmal nötig brauchen, den Impfstoff bekommen. Und danach kann man dann erst so eine Immunität aufbauen, dass dann auch alle geschützt sind. Also ich denke, jetzt fürs kommende Jahr sind wir noch weiterhin darauf angewiesen, natürlich die, die dann den Impfstoff bekommen können, auch den Impfstoff zu nehmen, aber daneben auch AH plus L, also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften. Das ist, glaube ich, also da werden wir auch das nächste Jahr nicht drum rumkommen. Das sollten wir immer übernehmen. By the way, das ist ja auch gar nicht schlecht. Jetzt fängt ja auch die Influenza-Saison an und die Influenza wird ja auch über Schmierinfektionen übertragen. Und man hat jetzt schon auf der Südhalbkugel gesehen, wo der Winter ja schon jetzt hinter denen liegt, also vor uns sozusagen stattgefunden hat, dass es da fast gar keine Influenza-Erkrankungen gab, weil die Menschen anscheinend AH plus L-Regel gemacht haben, gerade diese AH-Regel, und das schützt dann also nicht nur vor Corona-Erkrankungen, sondern eben auch vor Influenza und anderen durch Tröpfcheninfektionen zu übertragende Infektionskrankheiten.
Aber somit wäre dann im Quartal 2 2021 durchaus möglich, auch wieder größere Veranstaltungen durchzuführen, oder ist das auch noch lange nicht denkbar?
Das denke ich schon. Wir haben jetzt auch noch die Schnelltests. Man kann die Menschen ja dann auch testen vor der Veranstaltung. Und wenn man die anderen Gruppen dann impft, dann denke ich schon, dass wir jetzt in einem Jahr wieder anfangen können, auch größere Veranstaltungen durchzuführen. Aber sicher zusagen kann ich das natürlich nicht. Weil, wie gesagt, die Firma BioNTech hat ja nur eine Pressemitteilung rausgegeben, hat gesagt, das wirkt zu 90%. Jetzt müssen wir erstmal die wissenschaftlichen Daten abwarten, um zu sehen, wo wirken das denn zu 90%? Bei allen Altersgruppen? Oder nur bei den Jüngeren und nicht bei den Älteren. Aber gerade bei den Älteren muss es ja gut wirken, weil die besonders vulnerabel sind. Also erst wenn wir diese Daten haben und dann anfangen sozusagen in die Phase 4 zu gehen, das ist dann also, wenn der Impfstoff zugelassen ist und man weiter beobachtet, wie wirkt der Impfstoff, dann kann man mehr dazu sagen. Also von daher ist das alles mit Vorsicht zu genießen, meine Prognosen. Aber ich denke schon, in einem Jahr werden wir erstmal genauer wissen, wie es aussieht. Und zweitens denke ich dann schon, dass auch wieder größere Veranstaltungen möglich sein werden.
Wann wirst du denkst du, dass man diese Daten bekommt von der Mainzer Firma? Also wie lange wird es noch dauern? Nächste Woche dann schon sein, dass sie die wissenschaftlichen Daten rausgeben?
Die wollen das ja bei den sogenannten Zulassungsbehörden erstmal vorlegen, also die dafür zuständig sind, also FDA ist es und die EMA in Europa, dass man sozusagen diesen Impfstoff dann eben auch auf den Markt bringen kann. Und die werden bestimmt die Daten erstmal denen vorlegen und dann parallel dazu, schätze ich, das auch wissenschaftlich veröffentlichen, dass alle anderen Wissenschaftler auf der Welt sich das auch anschauen können. Also ich denke mal, in den nächsten 2 bis 3 Wochen sollten die Daten eigentlich dann einsehbar sein, hoffe ich wenigstens.
Weihnachten 2020, wie wird das aussehen? Was ist deine Einschätzung jetzt mit diesen durchaus hohen Zahlen, die man ja nicht so hoch erwartet hat im Monat November?
Ja, also ich denke, mit diesem Lockdown-Light, wie wir haben, sehe ich noch keine Chance, dass der auch im Dezember groß aufgehoben werden wird, weil die Zahlen ja doch, wir sehen das seit einer Woche, die steigen zwar nicht mehr exponentiell an, sind aber weiterhin hoch mit über 20.000 Neuerkrankungen pro Tag. Das Robert-Koch-Institut meldet auch in Baden-Württemberg, sind wir bei 3.000. Von daher denke ich, dass wir schon darauf einstellen müssen, also Silvester-Partys, wie auch schon Frau Merkel gesagt hat, das wird es nicht geben und auch keine riesen Weihnachtsfeiern. Aber ich hoffe, dass das schon möglich sein wird, wenn wir uns jetzt weiterhin an die Regeln halten, dass wir es dann schaffen werden, dass die Familien doch im kleinen Kreis feiern können und vielleicht sich davor noch ein bisschen selbst dann auch wirklich komplett isolieren, bevor sie zu Opa und Oma fahren, dass sie 10 Tage davor keine anderen Kontakte hatten, außer in der Familie. Wenn das möglich ist, dann sollte das schon sein, dass sich die Familien auch sehen können. Ja, deswegen ist meine Hoffnung.
Du hast gesagt, der Virus liebt den Kontakt unter den Menschen, dass er sich verbreiten kann, und zum Ausrotten müssten 2 Wochen die Leute sich weltweit nicht mehr treffen. Wie ist dann überhaupt dieser Virus vor 11 Monaten in China entstanden? Was war Grundlage, dass überhaupt so ein neuer Virus entstehen kann, der jetzt uns 11 Monate beschäftigt und es wirklich hart wie noch nie eigentlich?
Ja, also das ist natürlich auch so richtig, weiß man es nicht, weil keiner war ja dabei, aber das zählt auch in die sogenannten zoonotischen Erkrankungen, Zoonosen. Das heißt, es gibt eben viele Viren, die in Fledermäusen und anderen Tieren im Tierreich unterwegs sind. Und immer da, und das ist auch so, wenn der Mensch immer mehr wird, sich ausbreitet und in die Regionen vordringt, wo normalerweise nur die Tiere sind, sei es in tropischen Afrika oder in anderen Regionen, und dann die Tiere sozusagen wirklich isst, ungekocht, roh und so weiter, dann können Viren, die in den Tieren normalerweise nur zirkulieren, dann auf den Menschen übergehen und können dann eben, selten, aber es kann eben passieren, und hier haben wir es dann auch gesehen, eben neue Erkrankungen im Menschen auslösen, die man bis dahin noch nicht erkannt hat. Deshalb ist hier immer so, Asien ist ein Hotspot, aber auch in den Tropen. Wir sind ja viel in Lambarene in Zentralafrika unterwegs, da wurde Albert Schweitzer das Krankenhaus gegründet hat, und dort ist auch so, dass es da auch immer wieder zu diesen Übersprüngen kommen kann, und von daher haben wir da auch Forschungsstationen, die das genau beobachten, um direkt Alarm zu geben, wenn man sozusagen sowas wieder beobachtet. Also es ist meistens ein Übergang von Viren, die im Tier zirkulieren und die Tiere nicht unbedingt umbringen, sondern sie einfach nur krank machen, oder die merken nichts. Wenn es den Menschen erwischt, das Immunsystem kennt diese Viren noch nicht, dann passiert das, was wir jetzt gerade hier sehen.
Das war Tübingens Tropenmediziner Dr. Dr. Carsten Köhler. Vielen Dank, Carsten, für dein Interview.
Gerne.